weil ja Regierungen immer sich ganz gern hinstellen und sagen, wir machen jetzt auf Digitalisierung, wir sind jetzt super hip und modern, und ob das sich tatsächlich auch so abbildet und so widerspiegelt in den Gesetzen und wie das mit diesen ganzen Gesetzgebungsverfahren ist, das hören wir jetzt. Einen Applaus für Kuchen.
So, ich rede dieses Jahr auf Deutsch. Ich habe mich letztes Jahr auf Englisch verwirklicht. Grundsätzlich geht es bei mir heute so ein bisschen um im Konkreten zwei Gesetze aus der letzten Regierungsperiode, die sich stark mit digitalen Themen auseinandersetzen, das aber nicht so gut hinbringen. Eins davon ist jetzt gültiges Recht ab 1. Jänner. Das andere haben wir Gott sei Dank nicht, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich habe auch noch so ein paar so theoretische Ansätze dazu, ein paar Sachen, die generell anzumerken sind, und auch einen kleinen Auszug aus dem 18. Jahrhundert, weil, also 19. Jahrhundert eigentlich, haben wir gedacht, das passt dazu. Grundsätzlich, wir fangen an. Paragraph 1, Achtung, Achtung, wir betreten das Neuland. Neuland. Warum braucht das Neuland eigentlich Gesetze? Das ist doch kein rechtsfreier Raum. Diese Diskussion gibt es schon lange. Wir haben diesen tollen Wortschatz von Frau Merkel bekommen. Ja, es gibt Gesetze, die im Internet gelten. Das sollte uns mal von Anfang an allen klar sein. Theoretisch gelten auch Gesetze, die nicht für den digitalen Raum ausgelegt sind, im digitalen Raum. Gibt es da überhaupt wirklich Unterschiede? Meinungen gehen auseinander. Ich muss da als Informatiker, der auch aus dem sozialen Bereich kommt, sagen, ja, es gibt Unterschiede. Ja, es ist ein bisschen schwieriger. Digitale Systeme arbeiten halt doch anders, haben eine andere Größenordnung, andere Probleme und Challenges. Und für den Gesetzgebungsbereich wird das vor allem dann interessant, wenn der Gesetzgeber meint, man kann das gleich veranstalten wie im nicht-digitalen Bereich. Also wir sehen das immer wieder. Im digitalen Bereich funktionieren Sachen anders. Und ich habe zum Beispiel die Frage dazu geschrieben, wie viel Kontrolle hat der Gesetzgeber über das Internet? Kommt auf den Gesetzgeber drauf an. Der österreichische Gesetzgeber hat wesentlich weniger Kontrolle über das Internet wie zum Beispiel der amerikanische Gesetzgeber, weil viele Infrastrukturprojekte, die das Internet mehr oder weniger stemmen, in Amerika sind. Und warum braucht ihr überhaupt analoge Gesetze für digitale Probleme? Haben wir da nicht irgendwie was einfacher ist? Frei kommt auch noch im Vortrag so ein bisschen heraus. So, ich habe ein paar dramatische Personen, die uns durch den Vortrag begleiten werden. Ich darf vorstellen, Nummer 1, das Bundesgesetz über Sorgfalt und Verantwortung im Netz. Das klingt so kompliziert, wie es ist. Im Endeffekt ist das so ein schönes, gutes, altes Hass-im-Internet-Gesetz. Und gleich einmal die Vorwarnung dazu. Es gibt gute Gründe dafür, dass das jetzt nicht weiter behandelt wurde. Und momentan schaut es so aus, als würde das nicht irgendwie umgesetzt werden. Man kann hoffen. Es wurde auch ganz nett bezeichnet als das digitale Vermummungsverbot, zum Beispiel von Epicenter Works, aber auch von jeder Menge anderer Presse. Ich finde den Titel einfach super, irgendwas mit Vernunft. Und da geht es halt auch wieder darum, ja, die Klarnamenspflicht haben wir ja zum Beispiel am Donnerstag und am Samstag ein paar Mal besprochen, gilt wieder mal als das Heilmittel gegen Hass im Internet. Wir schauen uns an, was da eigentlich wirklich dahinter steht, was ist die eigentliche Intention dahinter und wie denkt der Gesetzgeber darüber nach, einfach anhand, wie das Gesetz dann ausschaut. Also da gibt es dann so ein bisschen Ideen dazu. Und im Endeffekt, was da ist, ist kurzes Outline. Das Gesetz soll Klarnamenspflicht im Internet so mehr oder weniger einführen, indem man sagt, alle Menschen, die Internetforen betreiben, ab einer gewissen Größe, die mehr oder weniger sehr interessante Metriken hat, aber die sind nicht so wichtig, die sollen einfach mitspeichern von allen Nutzern, wie sie heißen und wo sie wohnen, damit die verklagt werden können. Und das passiert unter Androhung von Geldstrafen, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, den wir dann später kurz beschäftigen. Wir haben dazu eine Stellungnahme geschrieben, Kann man auch auf der Ministeriumswebseite finden. Ich glaube, die sollte auch auf der C3W-Webseite sein. Da wird auch das Thema, wie behandelt man eigentlich AstroNest, ein bisschen auseinandergenommen, weil das doch nicht so ganz so funktioniert, wie wir glauben, dass das geht. Es gibt dann auch jede Menge Presseberichte dazu, die Future Zone, die Presse bei uns. Die internationale Presse hat sich auch zu Wort gemeldet. Also die Deutschen reden auch über das Thema. Netzpolitik.org natürlich, das sind so die. Netzpolitik.org ist ein gängiges Medium in dem Bereich, also ja, die regen sich über sowas auch auf, ist ganz gut. Wir haben ja in Österreich gesehen, wenn sich die Deutschen über unsere Sachen aufregen, hat das mehr Reichweite. Ich sage nur Ibiza. Wenn das bei uns passiert, dann verschwindet das relativ schnell wieder. Also deswegen ist wahrscheinlich ein Mitgrund dafür, dass das Gesetz jetzt doch nicht zur ernsthaften Verhandlung steht. Also sowas sollte man auch immer ein bisschen achten, was da passiert. Gut, dann haben wir das andere Gesetz, unsere andere Hauptdarstellerin, das Digitalsteuergesetz 2020. Im Endeffekt geht es da neben ein paar Sachen, die den Import von Paketen betreffen, das ist mehr so eine Zollgeschichte, über ein Steuergesetz für Werbung im digitalen Raum. Es gibt diese Werbeabnahme theoretisch schon in Österreich. Praktisch kann man nur sie in der momentanen Form nicht auf online umlegen, weil du schwierig eine Bemessungsgrundlage bekommst. Den Begriff kommt später nochmal. Das ist jetzt durchgebracht worden mit angeblichen Verbesserungen, was die Privatsphäre-Gehälter davon angeht. Also es geht im Endeffekt darum, der Vorwurf gegen das Gesetz ist, dass es eine implizite Vorratsdatenspeicherung für alle Internetzugriffe im Endeffekt macht. Wir schauen uns auch an, warum das so ist, kurz. Und es tritt aber erst in Kraft mit der angeblichen Zusage, dass es dann anonym ist. Im Gesetz davon ist nichts gelandet. Theoretisch ist das dann unter Weisung des Finanzministers oder der Finanzministerin. Ob das dann wirklich funktioniert, müssen wir uns anschauen. Ich habe die Befürchtung, dass es eher nicht funktioniert. Ja. Das ist so ein bisschen das Digitalsteuergesetz. Da gibt es auch wieder Stellungnahmen dazu. Die eine ist von C3W und die andere ist zum Beispiel Epicenter Works. Das ist, glaube ich, nicht die Stellungnahme, sondern das ist ein Newsartikel auf deren Webseite. Also es gibt da auch Gegenspruch dagegen. Aber es geht dann durch und es gibt da so Standardartikel, die sagen, ja, das soll anonymisiert werden und wir machen das ja eigentlich nur, um den großen Konzernen zum Schaden. Ob das wirklich so funktioniert, schauen wir uns noch im Detail an. So, das Neuland sagt, dem Neuland Zeit zu übermitteln, das Gesetz ist ein Freund und Helfer. Also, wir überlegen uns jetzt mal kurz, wie kommen wir eigentlich zu einer Situation, wo wir ein Gesetz brauchen, weil wir gehen einmal dem Grundsatz aus, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, das funktioniert dort alles und dann schauen wir, naja, es gibt aber doch ein Problem und mit dem Problem muss man irgendwas machen, weil sonst haben wir ein Problem. Ne? Schritt 1 bei sowas ist, und ich schreibe das da deswegen so explizit hin, weil es da meistens schon happert, ist, die Problembeschreibungen sind problematisch. Ne? Also die Art und Weise, wie das Problem wahrgenommen wird, erfasst wird, beschrieben wird, ist das, was oft dazu führt, dass die Gesetze nicht oder kaum Sinn ergeben oder nicht funktionieren oder eigentlich Sachen schlimmer machen oder unintended Side Effects haben und solche Geschichten. Also da ist in der Problembeschreibung selber schon, fängt es an zu explodieren, sage ich da immer gerne. Also dann, und natürlich kommt es dann auch immer davon an, wer entscheidet sich dafür, was ist ein Problem ist, was kein Problem ist, wie das Problem ausschaut, was ist das Problem wirklich. Und das bei uns sind das oft Ministerien. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass diese Gesetze einen gewissen Fokus haben. Also, ja, und natürlich auch Leute ausgeschlossen werden und diese schönen Dinge. Dann kommt noch so ein kurzer Auszug aus der Designtheorie. Die Problembeschreibung und der Lösungsansatz lassen sich nicht wirklich trennen. Also die gehen ziemlich ineinander über. Weil so wie ich das Problem beschreibe, habe ich fast immer schon eine Lösung im Kopf. Und das merkt man gerade in der Gesetzgebung relativ schnell. Also wir merken uns, dass wenn solche Gesetze rauskommen, auch immer, aus welcher Perspektive ist das geschrieben? Wer sagt, das ist ein Problem und warum gibt es eine Lösung, die so ausschaut? Das ist meistens sehr schlüssig. So, ein Problem, SVNG, das Bundesgesetz über Sorgfalt und Vernunft im Netz. Das Internet bietet Möglichkeiten, sich gegenseitig zu beschimpfen. Und das ist ohne Konsequenzen, weil das ist ja alles anonym. Soweit zur Theorie. Das ist schon die Problembeschreibung, die uns eigentlich aufhaut. Ne? Also dieses ohne Konsequenzen, weil anonym ist das, wo das Gesetz der Meinung ist, Menschen beleidigen sie sich, weil es anonym ist. Es gibt keine Konsequenzen, weil es anonym ist. Du brauchst eindeutig eine Person, die identifizierbar ist, damit es keine Konsequenzen geben kann und so weiter und so weiter und so weiter. Stimmt meistens alles nicht. Also ich habe das jetzt nicht als meine persönliche Problembeschreibung geschrieben, sondern das ist die Problembeschreibung, die das Gesetz voraussetzt. Ne? Und rechtlich gesehen müssen solche Konsequenzen natürlich vor Gericht gehen, die einzig wahre Instanz in der Demokratie. Beispielsweise über die Tatbestände, das sind halt dann auch die im Gesetz vorkommen, die üble Nachrede, die Beleidigung und die Ehrenbeleidigung. Die genauen Unterschiede sind mir persönlich auch nicht so ganz klar, aber sind halt die Formen der Beleidigung, die am ersten vor Gericht irgendwas machen und deswegen ist das, was da passiert. Und der wichtige Schritt dabei ist, damit wir dieses Problem lösen, also dass die Beschimpfungen ohne Konsequenzen durchgehen, müssen wir wissen, wen wir anklagen können. Und daraus ergibt sich dann schon fast ein Gesetz. Ne? Nächste Seite, Digitalsteuergesetz. Da geht es darum, wir haben große Internetkonzerne, Facebook, der Google, die Amazon, was auch immer, die zahlen kaum bis sehr wenig Steuern in Österreich und auch in Europa generell. Das hat vor ein paar Jahren große Nachrichtenwellen geschlagen. Ich glaube, damals war das eine zum Beispiel Starbucks, die irgendwie in Europa 4.000 Euro Steuern zahlen im Jahr oder so. Das hat zumindest für mich dort angefangen. Das ist natürlich was, wo wir, glaube ich, alle der Meinung sind, ja, das sollte man schon sich überlegen. Das ist vielleicht wirklich ein Problem. Ne? Gut, nächstes Ding ist dann Konstruktionsschritt. Auch wenn Firmen in Österreich Gewinne erwirtschaften, werden die hauptsächlich im Ausland versteuert, weil der Firmensitz im Ausland ist und so weiter. Und das ist gerade im Digitalen halt noch schwieriger, weil du feststellen musst, was wird jetzt in Österreich erwirtschaftet, was wird in einem anderen EU-Staat erwirtschaftet, was wird wo ganz anders erwirtschaftet. Diese Bemessungsgrundlage, da ist wieder das Wort, ist das, was schwierig macht, eine Steuer draufzusetzen. Also das Finanzamt muss irgendwas sagen, ja, das ist der Betrag, der steuerpflichtig ist und kann auch nicht irgendwo wild hergenommen sein, weil sonst wird das Gesetz einfach entfernt, unter Anführungszeichen, und dadurch gibt es dieses Thema halt bei der Steuer, gerade im digitalen Bereich. Und im Vergleich zu normalen Steueroasen haben wir halt die weniger Gemessungsgrundlage und Steueroasen generell sind auch schon ein Problem, wo unsere Finanz sehr stark damit kämpft und die internationale Verfolgung von Steuerflucht ist was sehr viel Aufwand auch mit sehr viel Aufwand verbunden ist und deswegen gibt es jetzt so ein bisschen diesen Anreiz, ein Gesetz zu schaffen, was das einfach löst. Ne? So, Kapitel 3. Nach bestem Wissen und Gewissen. Wir haben ein Problem, oder in dem Fall zwei Probleme, identifiziert. Und jetzt müssen wir die nur noch lösen. Und das kann man ja ganz einfach mit einem Gesetz machen. Also, machen wir gleich weiter mit der Digitalsteuer. Wir haben eine Bemessungsgrundlage. Wir haben keine Bemessungsgrundlage, das heißt, wir machen uns jetzt einfach eine. Schauen wir uns gleich an, wie genau. Und was da auf einmal passiert, so dass sich das keiner überlegt hat, also klingt zumindest so ein bisschen, indem wir einfach alles mitspeichern und dann ist irgendwo eine Bemessungsgrundlage drin. Also die Idee ist, wenn Werbung im Internet angezeigt wird, dann weiß die Firma, die Werbung kauft, ja auch, in welches Land das geht. Über eine IP-Adresse, kommen wir noch kurz dazu. Und dann können wir sagen, ja, von den 30 Milliarden Dollar, die Facebook im Jahr durch Werbung erwirtschaftet, sind so und so viele in Österreich erwirtschaftet worden. Weil die haben wir ja nach Österreich gesandt, diese Werbung. Und dann haben wir eine Bemessungsgrundlage und dann zahlen die halt 5% Steuer drauf. Ne? Da geht es jetzt um IP-Adressen. IP-Adressen sind immer so ein gefährliches Thema, was Anonymität angeht, weil sie wechseln theoretisch zeitlich ab, weil wir alle NAT verwenden. Praktisch sind sie aber doch so ein bisschen was eigentlich personenbezogenes Datum sein könnte. Strafrechtlich klingt es in manchen Fällen so, als wäre es doch keine konkrete Personenzuweisung, weil halt mehrere Leute im Netzwerk sein können. Aber mit genug Nacharbeit kann man IP-Adressen schon zu einer Person zumindest ungefähr zuordnen. Und das reicht vielleicht nicht für Strafverfahren, aber das reicht für Überwachung allemal. Ne? Zusätzlich, und da kommen wir dann später im Detail noch dazu, wird natürlich bei der Werbungsvergabe auch mitgespeichert so eine Art ID. Das heißt, im Endeffekt kann man, wenn man die Unternehmen, die der Werbung schieben, lang genug nervt, auch wirklich herausfinden, welches Endgerät ist das. Und dann wird schwierig. So, jetzt haben wir da noch einen kleinen Zusatz. Das sind dann Belege, steuerrechtlich relevante Belege. Und das heißt, im österreichischen Finanzrecht mindestens 7 Jahre aufwahren, wenn es Belege internationaler Handelsgesellschaften sind oder generell internationaler Gesellschaften, 10 Jahre. Und da das Gesetz so ein paar Einschränkungen hat, wer sich daran halten muss, wer nicht, trifft es meistens die 10 Jahre speichern müssen. Also heißt, wir können mal davon ausgehen, das ist so eine Art Vorratsdatenspeicherung, die 10 Jahre hält. So. Da ist jetzt so mehr oder weniger die Schlüsselparagraphen. Da geht es im Endeffekt darum, was sind Online-Werbungen, wann wird sie im Inland erbracht, wenn die IP-Adresse inländisch ist, das wird einfach mal so definiert, ob das ganz so stimmt, ist auch schwierig. Ich habe zum Beispiel letztens gehört, zum Beispiel in Lettland funktioniert das mit den IP-Adressen gar nicht, also Zuordnung zu Ländern ist so schwierig auch. Und dann ist der Steuerschuldner halt verpflichtet, dass jede einzelne Werbedienstleistung, die übernommen wird, abgespeichert wird. Und was da die Menge davon ist, schauen wir uns gleich nochmal an. Aber es heißt einmal, dass jedes Mal, wenn Werbung geschalten wird, muss eine Aufzeichnung geführt werden, die ist steuerrechtlich relevant. So, dann haben wir das Bundesgesetz über Sorgfalt und Vernunft. Vernunft und Sorgfalt, so irgendwas. Also was brauchen wir, um Menschen verklagen zu können? Einen Wohnort und einen Namen. Wir wollen ihnen Dokumente zustellen, dass sie vor Gericht kommen. Und deswegen machen wir jetzt einfach überall, wo Menschen Beleidigungen aussprechen könnten im Internet, die Regelung, dass vorher der Betreiber davon Wohnort und Name speichern muss und überprüfen muss. Und die Begründung dafür ist dann auch noch, ja, weil das haben wir ja in der echten Welt auch so. Und deswegen machen wir das so. Also die Begründung da unten ist auch ein bisschen was rausgenommen. Also das ist natürlich in der echten Welt nicht so. Ihr wisst jetzt auch nicht, wenn ich da stehe und jetzt euch beleidigen würde, was mein echter Name ist und wo ich wohne. Also, jein. So. Wieder so ein paar relevante Paragraphen und da kommt jetzt ein bisschen ans Eingemachte. Also Dienstanbieter müssen Namen und Adresse des Posters auf die Webseite irgendwie verlangen. Und wenn dann jemand sagt, ich will diese Person anklagen, weil da ist eindeutig eine Beleidigung drinnen, dann müssen diese Identitätssachen herausgegeben werden. Ne? Und dadurch haben wir halt auf einmal so eine Art Klarnamenspflicht. Das Ding ist, da steht schon drinnen, es muss ein berechtigtes Interesse sein und die Firma, die jetzt angefragt wird, ob sie diese Sachen rausgeben soll, muss überprüfen, ob das sinnvoll ist oder ob das einfach nur willkürlich ist. Das Ding ist aber, und da ist es so ein bisschen der Hund drinnen, ne? Paragraph 7 sagt uns dann, es gibt Bußen dafür, wenn wir als Betreiber von so einer Webseite Blödsinn machen. Ne? Und zwar gibt es insbesondere Bußen dafür, das ist jetzt die Ziffer 5 unten, wenn wir dieser Auskunftspflicht nicht nachkommen. Es gibt aber wieder eine definierte Vorgehensweise, wenn diese Anfrage jetzt Blödsinn ist. Es gibt keine Strafen dafür, für die Person, die nachfragt, wenn sie jetzt mehr oder weniger das Gesetz missbrauchen will. Und die Geldbußen sind relativ hoch. Also das sind schon eine Menge Geld dahinter. Und ich frage jetzt mal so ganz unscheinheilig, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ein Anbieter mehr als eine Anfrage am Tag bekommt, dass er die überhaupt nachprüft? Eher gering, würde ich einmal schätzen, weil die strafbare Variante ist das Nicht-Hergeben, aber die Nicht-Strafvariante ist das Hergeben. Einfache Entscheidung, würde ich einmal sagen. Ne? Wozu führt das? Ich komme nochmal im Detail, aber das heißt, das ist eigentlich mehr so ein rechtliches Druckmittel, was man ausnutzen kann, um ganz entspannt die Wohnorte und Adressen von Menschen aus dem Internet herauszufinden und dann damit machen kann, was man will. Weil es ist auch keine Pflicht drinnen, und das ist so noch der nächste Schritt, es ist in dem Gesetz auch keine Pflicht drinnen, dass man dann tatsächlich eine Anzeige macht. Also es steht nur drinnen, wenn der beträchtigte Verdacht vorgeht, dass man eine Anzeige machen könnte, wird hergegeben. Aber wenn sie es dann nicht machen, haben sie die Daten trotzdem und müssen theoretisch auch nicht löschen. Ja, also, gut, kleiner Auszug. Once upon a time in privacy land. Wir gehen zurück in die Zeit, und zwar ins Jahre 1890. Und zwar geht es da darum, mehr oder weniger so etwas Ähnliches wie ein Gesetzestext, der das erste Mal das Konzept der Privatsphäre als Rechtskonzept etabliert. Und das ist in einem Paper von Brandeis und Warren entstanden. Und das sind die zwei netten Herren da unten. Einer von den beiden war dann auch im Supreme Court für ein paar Jahre. Und ich finde das ganz interessant, weil man da mal merkt, was die Motivationen und die Problemstellungen waren, zu der Zeit, wo eigentlich das ist noch alles vor digitaler Zeit, aber das ist das, wo mehr oder weniger das Wort Privatsphäre so wirklich Bedeutung bekommen hat im rechtlichen Rahmen. Und da geht es da darum, ganz, ganz dreist gesagt, die alten Herren haben das Problem, die Medien, die jetzt auf einmal Geld verdienen, schreiben Sachen über sie, die nicht in die Öffentlichkeit sein sollen, deren Meinung. Und zwar halt so, keine Ahnung, die Beziehungen von irgendwelchen Leuten, es geht um Gossip und es geht um alles Mögliche. Aber halt auch, es geht so weit, dass sie halt ihre Geschäftsmodelle, die sie halt woanders, wo sie anders Geld bekommen, auf einmal machen sie Verlust dadurch, dass die Medien Sachen über sich schreiben. Das ist so ein bisschen dieses Phänomen Public Outrage oder sowas, wo auf einmal sich Leute über was aufregen. Und das kostet ihnen Geld und das kann ja nicht sein, dass man in Amerika nicht mit was auch immer machen will, Geld verdienen kann. Also das sind Amerikaner, wollte ich vielleicht noch dazu sagen. Also es ist immer wieder lustig herauszufinden, wo sowas herkommt. Und ich habe jetzt so einen schönen Auszug aus dem Text. Das ist nämlich dadurch, dass 130 Jahre alt ist der Text, eine sehr interessante Schreibweise. Also ich habe es verglichen mit... Es klingt mehr so wie eine Predigt, also wie ein wissenschaftlicher Text, aber da stehen halt so Sachen drinnen, ja, there is no doubt that this is indecent and the press is overstepping in every direction the obvious bounds of propriety and of decency. Und ja, also es geht halt im Endeffekt darum, dass die Presse Geld verdient, damit das Leute Blödsinn machen. Also wir stehen auf solchen Schultern, wenn wir uns über Privatsphäre aufregen. Ne? Bisschen überspitzt formuliert. Es ist nicht alles schlecht. Also das sind schon sehr viele Konzepte drinnen, die wir heute noch gut nutzen können. Wenn man jetzt mal von der initialen Begründung absieht, ist es inhaltlich sehr gut schlüssig. Man lernt viel darüber, über was eigentlich, also es wird sehr diskutiert, über was für Sachen sind Informationen, die an die Öffentlichkeit gehören und was für Sachen, die nicht an die Öffentlichkeit gehören. Aber es fängt halt im Kern daran an, dass die einfach Geld verloren haben und deswegen sich aufgeregt haben. Und es erwägt schon Schäden auch, die so ein bisschen außerhalb der Natur des finanziellen Interesses gehen. Aber das passt halt nicht so ganz in die Problemstellung rein. Deswegen ist das da zu der Zeit auch nicht Teil der Lösung. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass diese Idee, dass Privatsphäre ein Recht auf Besitzschutz ist, sich doch sehr lange und zwar bis heute noch so ein bisschen in der Rechtslegung etabliert hat und noch ein bisschen da ist. Also es ist nicht mehr als Hauptgrund, aber das ist schon noch so, wenn man wirklich sich durchklagen will, muss man oft auch einen Schaden, den man finanziell hat oder zumindest psychisch oder sonstiger Art und Weise, nachweisen und den einklagen. Also wir haben das zum Beispiel auch in großen DSGVO-Geschichten, wo, wenn wir jetzt nicht ein Recht hätten, wo Verwarnungen als Geldstrafen okay wären, dann hätten wir doch Schwierigkeit oft, das im Gericht durchzubringen, weil das Thema immer noch ist, naja, wenn es dir nicht geschadet hat und du den Schaden nicht nachweisen kannst, warum regst du dich eigentlich auf? Ne? Also man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, wo das herkommt, aber es ist nicht alles schlecht und es hat sich auch ein bisschen verändert. Ne? Also wir hatten am Anfang die Privatsphäre ist was gegen die Medien da ist, dann gehen wir in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts in die Richtung des Libertarismus, wo wir sagen, ja, eigentlich ist die Privatsphäre auch was, was wir gegenüber dem Staat haben wollen, und jetzt wird das so in der modernen digitalen Zeit auch mehr ein Thema, dass das die Privatsphäre was ist, was wir gegenüber Konzernen haben. Also Medien und Konzerne würde ich jetzt einmal inhaltlich auseinandersehen, weil Medien zumindest in dem Sinne im Dienst der Öffentlichkeit stehen und Konzerne im Dienst ihrer eigenen wirtschaftlichen Interessen, wobei das natürlich einen Überschnitt hat. Gut, also das ist nur so als Querschnitt, wo dieses, was ist eigentlich Problemstellung, was ist eigentlich die Lösung, sehr interessante Schnittmengen hat. Gut. Wir sind im Teil 4. Ein Teil dieser Information könnte die Bevölkerung verunsichern. Also wir haben momentan das alles sehr aus der rechtlichen Seite betrachtet. Wir haben sehr viel Gesetzestexte uns angeschaut, wir haben uns überlegt, ja, was ist eigentlich die rechtliche Idee dahinter. Das Problem ist halt, wir haben auch, und das ist das, was wir im heutigen Zeitraum sehr stark sehen, technische Systeme, denen Regeln unterliegen. Also die technische und die rechtliche Sicht von Problemstellungen ist nicht immer eins. Durchsetzbarkeit ist einer der schwierigsten Probleme in der digitalen Gesetzgebung. Zum Beispiel auch bei der Digitalsteuer hatten wir das mit der Durchsetzbarkeit sehr prominent. Es gibt Regeln, die in technischen Systemen festgesetzt werden. Das sagen wir dann so, ne? Also Code is Law gibt es ein bisschen als Buzzword. Es gibt natürlich auch dieses Phänomen fast so, dass technische Veränderungen Auswirkungen auf das Ziel von Gesetzgebungen haben, alte Gesetzgebungen komplett überrümpeln und eigentlich ausschalten. Also das ist gerade so im Bereich der Disruptive Technologies was sehr klar ist, dass du einfach Gesetze hast, die, also Systeme hast und Technik hast, die Gesetze komplett hinfällig machen, ausrumpeln oder spezifisch auch ins Ziel nehmen. Also ich denke da zum Beispiel an so Sachen wie Cryptocurrencies, die klar als Ziel haben, bestimmte Strukturen aufzubrechen, bestimmte Gesetzmäßigkeiten einfach zu ignorieren, weil sie es können. Und das ist tiefer verankert in solchen technischen Veränderungen, als was man glaubt. Und deswegen sollte man das im Auge behalten. So, also ich habe kurz über dieses Code is Law schon angesprochen. Das ist ein relativ schwieriges Subjekt, gerade bei dem Thema Gesetzgebung. Weil halt wir auf der einen Seite Gesetzgeber haben, die Gesetze schreiben und damit meinen, die Technologie zu verändern zu können. Aber auf der anderen Seite haben wir Tech-Menschen, die in der Meinung sind, sie schreiben Code und dann brauchen wir keine Gesetze mehr. Oder sie schreiben Code und der ist wichtiger als Gesetze. Also da gibt es schon starke ideologische Unterschiede zwischen wo kommt Gerechtigkeit, Gesetzmäßigkeit her. Und dies halten sich momentan noch die Waage, würde ich einmal so ganz gespitzt formulieren. Das könnte schiefgehen auch irgendwann. Ne? Und das ist halt was man sich immer mehr auch in der Gesetzgebung überlegen muss. Dieses Thema, ja, wer hat eigentlich noch die Oberhand? Was kann schiefgehen? Das hier ist so eine schöne Infografik, die sind mir, glaube ich, seit 10 Jahren im Kopf geblieben. Also, so lange sagt es gar nicht. Das sind die 200 Millisekunden, die es braucht, bis du eine Werbung bekommst. Und das ist auch der Grund, warum die Digitalsteuer komplett schief läuft. Was nämlich dieses Ding uns sagt, wenn wir uns im Detail anschauen, aber das ist nicht so. Das, was da draufsteht, ist mehr für die Advertising-Menschen interessant. Uns ist nur wichtig, das ist so, der erste Schritt ist, ja, irgendeine Person klickt auf eine URL und die Webseite weiß, Person kommt, will meine Webseite anschauen, ich könnte dieser Person doch Werbung geben. Ne? Und jedes Mal, wenn wir auf eine Webseite draufklicken, in Medien, die solche Sachen verwenden, was relativ viele mittlerweile sind, wird überlegt, ja, wer ist diese Person, was weiß ich über diese Person, wo habe ich die schon überall gesehen. Gut, das ist das Profil. Liebe Werbetreibenden, schaut euch dieses Profil an, wie viel gebt ihr mir dafür? Also was passiert in diesen 200 Millisekunden ist im Endeffekt eine Versteigerung deiner Augen. Du schaust auf eine Webseite und es wird einfach versteigert, was du an Werbung siehst. Und das ist halt abhängig davon, was die Werbungsfirmen über dich wissen. Und das passiert halt jedes Mal auf jeder Webseite, mehrere Male, hat jedes Mal oft einen anderen Wert, weil es eine Versteigerung ist, hat einen anderen Werbepartner, ein anderes Endgerät, auf dem die Werbung angezeigt wird. Also für jede einzelne Webseitenaufruf haben wir, kommt darauf an, wie viel Werbung auf der Webseite läuft, ist aber mehrere, bis in die Hunderte. Also eigentlich Werbeschaltungen. Und das ist genau das Problem bei der Digitalsteuer. Die Digitalsteuer sieht jede Werbeschaltung etwas, als was das, naja, so vertragsunterschreibungsmäßig kompliziert ist. Die Werbungsmenschen sind viel weiter. Die sagen so, ja, für uns ist jede Sekunde eine neue Werbungsschaltung. Für uns ist jeder einzelne Klick mehrere Werbeschaltungen. Und eigentlich, wenn man das Digitalsteuergesetz genau liest, müsste jeder dieser Werbeschaltungen aufgezeichnet werden, weil sie einen anderen Wert hat, weil sie einen anderen Werbepartner hat, weil sie ein anderes Endgerät hat und damit eine andere IP-Adresse hat. Und das ist halt, naja, relativ viel Datenmenge. In einerseits. Und andererseits ist es auch relativ privatsphärerelevant, weil wenn man jetzt natürlich die Werbung zugeschnitten ist auf die Person, die die Webseite aufruft, könnte man aus mehreren Werbungen, die angezeigt werden, vielleicht zurückrechnen sogar, welche Person das ist. Und so weiter und so weiter. Also das sind alles Fragen, die man sich eigentlich beim Speichern dieser Daten stellen muss. Und ich bin mir ziemlich sicher, weil es die einfachere Version ist, wie sich diese Fragen keiner stellen, einfach alles abspeichern. Und wenn dann die Finanz kommt, hast du 10 Jahre von Terabyte an Daten, wo genau drinnen steht, was für Werbungen sind zu welcher Sekunde wo platziert gewesen. Und das ist halt Vorratsdatenspeicherung, ganz klare Vorratsdatenspeicherung. Und was da so ein bisschen lustig ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Finanz sich dieser Daten anschauen wird. Vielleicht, wenn das in einem Format ist, was bei überall gleich ist, haben es irgendwann einmal automatisierte Tools, die sich das anschauen. Aber wenn das wirklich so kommt, schaut sich das kein Mensch an. Die Finanz wird jetzt schon mit Daten überhäuft, wenn sie irgendwelche großen Firmen prüft. Das, keine Chance. Was sich vielleicht das anschauen wird, sind dann halt Strafbehörden, die der Meinung sind, schauen wir mal, was da so passiert ist. Ne? Also, das ist eigentlich für die Finanz unnötig. Die Finanz will das so nicht haben, es ist nur Arbeit für sie. Aber für die Überwachung ist es ein Fortschritt. Ne? Deswegen muss man sich die Frage stellen, ist es für die Überwachung da oder ist es für die Finanz da? So, also das ist Daten aussammeln im absurden Ausmaß. Die Durchsetzungsfrage ist immer noch nicht wirklich geregelt, weil wenn du nur eine Seite von dieser Equation überprüfst, also wenn du jetzt, keine Ahnung, große Firma hast, die Millionen Terabyte an Daten hat und dann sich rauspicken muss, welche davon nach Österreich gegangen sind, du hast halt auch keinen Überblick darüber. Also du hast immer noch nicht diese Durchsetzungskraft, dass du sagen kannst, ja, dem glaube ich jetzt, weil du kannst nicht jeden einzelnen Fall prüfen. Du kannst nie und nimmer sagen, ja, das wird schon ungefähr passen. Ne? Und wenn das nicht auf allen, also wenn das nicht mehrere Länder machen, jetzt würde ich mal sagen, oder ein großer Konglomerat, wie zum Beispiel die Europäische Union, dann wirst du auch das Problem haben, wenn man sich es genauer anschaut, werden die Zahlen einfach nicht stimmen. Ne? Wenn das insgesamt dann nicht 100% sind, sondern nur 30, wie willst du das nachweisen können? Also dafür bräuchtest du so viel Forensikarbeit. Ja. Also meiner Meinung nach sind sinnvolle Lösungen in dem Bereich auf nationaler Ebene einfach falsch angesetzt, schwierig. Wenn man das wirklich ernst nehmen will, macht man das international. Ne? Und dann geht es für mich schon so wieder ein bisschen in die Richtung, ist das schon Cyberpunk? Ne? Ist das schon so weit, wo die Firma, der Konzern mehr Macht hat als Staaten? Und zwar zu einem Punkt, wo wir eigentlich dann sagen können, naja, die Staaten kann man dann auch schon irgendwann mal weglassen, weil die Konzerne sind einfach mächtiger. Ne? Das geht, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber es geht ziemlich in diese Richtung, weil einfach keine Lösungen auf nationaler Ebene mehr möglich sind in solchen Problemen. Keine brauchbaren Lösungen. Also das Ding ist halt, dieses Gesetz ist jetzt gültiges Recht. Ne? Es geht ab 1. Jänner in Kraft. Und dann schauen wir mal, wie es schief geht. Ne? So haben wir das bei der Datenschutzgrundverordnung auch gemacht. So, nächster Schritt ist die schöne Klarnamenspflicht. Die haben wir ja Gott sei Dank nicht, aber dafür gibt es eine längere Liste an Dingen. Was ich da vorhin so kurz angerissen habe auch ist, was das natürlich macht, ist, wenn du einfach so einen Namen und eine Adresse von einer Person bekommen kannst, weil du sagst, ja, Beleidigung, dann ist Doxing etwas, was sehr unterstützt wird. Also diese Tätigkeit, wo man sagt, ja, ich poste online von Leuten, die ich nicht mag, Adressen ins Internet und dann passieren Dinge, wie zum Beispiel in Amerika, wo dann das SWAT gerufen wird, also die Spezialeinheit der Polizei, mit Aussagen von wegen, ja, da wird gerade jemand gefangen gehalten. Und dann passieren so Dinge wie, weil die Adresse von jemandem öffentlich ist, wird er zu Hause von der Polizei erschossen, ohne dass eine Straftat vorliegt, aufgrund von Falschaussagen, die halt anonym getätigt worden sind. Und das ist halt was, wo es gefährlich wird für viele Leute. Und wenn man da jetzt einfach Adressen ins Internet rauswerfen, und das ist jetzt das, was wir machen, weil sonst hätten wir Schutzmechanismen da drinnen in diesem Gesetz, wo drinnen steht, ja, die Leute, die das missbrauchsmäßig betreiben, werden geahndet. Nein, haben wir nicht. Also wenn das nicht geahndet wird, dass da Missbrauch passieren kann, dann machen wir im Endeffekt das, dass wir Daten ins Internet werfen und Adressen ins Internet werfen und dann leiden Menschenleben darunter. Würde ich ganz ehrlich so sagen. Was natürlich da auch passiert ist, Meinungsfreiheit wird eingeschränkt. Du musst immer deinen Namen und deine Adresse hergeben, bevor du irgendwas sagen kannst. Es ist noch mehr Hürde. Man weiß aus der Usability-Forschung, dass wenn jemand was posten will und es dauert länger als 10 Sekunden, das hochzuladen, dann scheißt er drauf. Ne? Also Name und Adresse überprüfen. Wie soll das die Firma überprüfen? Was für... Ja, und im Endeffekt, was halt das Gefährliche auch ist, der Datenschutz wird ignoriert und das wird finanziell gefördert und nahegelegt. Also, ja, sehr schief gegangen. So, Lessons learned. Was läuft schief? Manchmal sind die schlechtesten Lösungen halt leider doch auch Absicht. Also gerade bei diesem Bundesgesetz über Sorgfalt und Vernunft im Netz würde ich einmal unterstellen, dass diese Loopholes absichtlich drinnen sind. Weil das halt aus einem Innenministerium kommt oder kam, dass zu der Zeit FPÖ besetzt war und gerade dieses, die Namen und Adressen meiner politischen Gegner aus dem Internet herausfischen, doch was ist, was da wahrscheinlich Teil der Motivation war. Ne? Oft fehlt in der Politik das Technikverständnis. Ich sage das bei der Digitalsteuer schon so, dass das ein Technikverständnisproblem ist. Einfach weil diese komplizierte und immer verändernde Art der Ad-Tech was ist, was sich keiner, der nicht Geld verdienen, damit wirklich ernsthaft anschaut, weil anstrengend. Was sind digitale Probleme national und international zu lösen? ist was, was sehr schwierig ist, weil da halt auch Kooperation international bei Gesetzen ist schwierig. Sonst dann passieren nämlich so Dinge wie jetzt der Brexit oder sowas, weil ja, die Staaten wollen sich halt auch nicht sagen lassen, was zu tun ist, und Kooperation ist immer anstrengend. Und das wird halt auch schamlos ausgenutzt. Also das ist auch einer der Gründe, warum so Sachen wie Safe Harbor sich so lange gehalten haben. Weil es einfach einfacher ist, sich nicht darum zu kümmern, weil die Kooperation echt anstrengend ist. Es sind nicht alle Lösungen gleich gut. Manche Lösungen sind einfach falsch, schlecht, schaden Menschen. Und das müssen wir auch wahrnehmen. Und die Motivation wird oft ignoriert oder in komplette Verschwörungstheorien verpackt. Man kann jetzt das, was ich über das Innenministerium gesagt habe, auch als Verschwörungstheorie wahrnehmen. Zum Beispiel, also das ist so die Gratwanderung ist auch schwierig bei sowas. Aber dieses, warum ist dieses Gesetz so geschrieben, wird oft entweder bei der Begutachtung komplett ignoriert oder zu sehr hervorgehoben. Also da muss man auch ein bisschen eine Balance finden. Was können wir besser machen? Mehr Technikverständnis. Also wir müssen Leuten erklären, wie die Technik funktioniert. Das ist immer so. Das Problem haben wir immer noch. Wir schaffen es auch immer nicht, effizient zu kommunizieren, effektiv zu kommunizieren, wie Technik funktioniert. Gerade im Gesetzgebungsprozess ist es auch wichtig zu sagen, wir unterstützen und nicht nur wir kritisieren. Das heißt, einer der wichtigsten Punkte, die auch bei mir aufgefallen ist, wie man solche Stellungnahmen schreibt, ist nicht nur sagen, ja, das ist scheiße, sondern auch sagen, wie könnte man es besser machen. Dann gibt es das Thema, dass wir in der Technik und gerade in der Softwareentwicklung kaum bis gar nicht uns Gedanken dazu machen, was unsere Technik für Folgen hat. Und wenn man schlechte Gesetzgebung verhindern will, dann schreibt man Software, die keine Gesetzgebungen braucht, die das dann alles noch schlimmer machen. Sich selber zu überlegen, wie man mit Technikfolgen umgeht und wie man diese Technikfolgen eindämmt und so macht, dass sie sinnvoll sind, ist auch ein wichtiger Schritt dahin, sinnvolle digitale Gesetze zu bekommen, weil sonst geht es schief. Und natürlich auch die eigene Politisierung wahrnehmen, die Sachen, die gerade in der Entwicklung, aber halt auch in der Gesetzgebung schief gehen, sind oft, weil Lösungen für einen politischen Willen da sind und nicht für einen Willen, der Politik und Technik vereint. Und dass man sich da überlegt, wie man auch Lösungen schafft, die technisch und politisch und rechtlich sinnvoll sind, ist was, was halt zu tun ist. So, und dann bin ich eigentlich schon fertig. Gibt es Fragen drüben? Also, ja.
So, Saalmikrofon steht zur Verfügung. Haben wir Fragen im Publikum? Vorsichtshalber nicht. War das eine halbe Hand? Magst du?
Inwieweit war jetzt die Finanzverwaltung, also die Leute, die dann sozusagen überprüfen, ob diese Werbesteuer tatsächlich abgeführt wird, inwieweit waren die in den Gesetzgebungsprozess eingebunden, beziehungsweise in das? Weißt du das zufällig?
Also das Digitalsteuergesetz kommt theoretisch aus dem Bundeskanzleramt, aber meines Wissens nach ist das Finanzamt schon auch involviert. Und ich kenne auch Personen im Finanzamt, die schon vor der Beschließung intensive Diskussionsrunden und Schulungen zu dem Gesetz hatten. Also es ist halt dadurch, dass die internationale Verfolgung von Steuerflucht so ein großes Thema ist, gerade in der Finanz, sind die da schon noch dahinter, und das ist wahrscheinlich auch einer der Mitgründe, warum das Gesetz, obwohl es große Lücken hat, doch durchgegangen ist, weil es halt ein Thema ist, was zumindest irgendwie mal angegriffen werden muss, und wenn das jetzt schief geht, kann man es ja vielleicht noch ändern. Also das ist so auch die Einstellung, die ich damit bekommen habe.
Okay, danke, weil meiner Erfahrung nach, die nicht sehr groß ist, ist halt oft auch das Problem, dass gerade die Leute an der Basis, die dann damit arbeiten, oft nicht eingebunden werden. Und, ja.
Gut, das sind halt auch wirklich die großen Fälle, die das Gesetz betrifft. Also ich habe jetzt die ganzen Details nicht herzeigt, aber das sind so, du musst mindestens 10 Millionen Euro Umsatz machen, bevor dich das Gesetz überhaupt betrifft und solche Sachen drin. Also das ist so, schon ein paar Ebenen drüber. Und ich glaube, es sind auch irgendwie mehrere Millionen Werbungsumsatz im Jahr dabei als Begründung, also als gesetzliche Grundlage.
Okay, danke.
Haben wir noch weitere Fragen? Keine mehr. Na sowas. Gut. Dann nochmal einen ganz großen Applaus für Kuchen.